Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Maike Mittmeier-Riehl, ich bin freie Mitarbeiterin. Der Herz-Kreislauf-Stillstand ist mit mehr als 50.000 Fällen pro Jahr die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Nur 10% der Betroffenen überleben. Wenn der Rettungswagen eintrifft, ist es nämlich oft schon zu spät. Dabei wären Menschen, die helfen könnten, eigentlich oft in der Nähe. Der Verein Region der Lebensretter hat dafür die Lösung. Registrierte Ersthelfer können direkt von den Leitstellen über eine App alarmiert werden, um schnell erste Hilfe zu leisten. Im vergangenen Jahr hat der Verein dafür den dritten Platz beim Springer Charity Award belegt. Ich bin heute verbunden mit Professor Michael Müller. Er ist Chefarzt an der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin am St. Josephs Krankenhaus in Freiburg und erster Vereinsvorsitzender der Region der Lebensretter. Außerdem ist er Sprecher der AG Smartphone rettet Leben im Deutschen Rat für Wiederbelebung. Schön, dass Sie heute die Zeit für ein Gespräch mit uns gefunden haben, Herr Professor Müller. Die Region der Lebensretter hat in den letzten Jahren ja eine ganz schöne Erfolgsgeschichte hingelegt. Vielleicht werfen wir jetzt zu Beginn mal einen Blick weit zurück. Wie ist die Idee dazu damals eigentlich entstanden?
Ja, die Idee, die ist über 10 Jahre alt, nämlich auf einem Jahreskongress des European Resuscitation Council, das ist so die Fachgesellschaft für Reanimation in Europa. Da habe ich einen Dänen kennengelernt, das war in Bilbao. Und der Däne hat mir erzählt, dass in Dänemark bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand Menschen, die die Wiederbelebung beherrschen und sich zufällig in der Nähe befinden, über eine App aktiviert werden. Das war für mich damals ganz neu. Und die Dänen haben 2 Jahre vorher schon angefangen. 2012 wurde das System etabliert. Ich glaube, es war damals auch das erste System in Europa, was Menschen über GPS ortet. Ich meine, wenn man jetzt so viele Jahre nach hinten blickt, dann muss man ja sich vergegenwärtigen. Damals hat noch nicht jeder Mensch ein Smartphone gehabt. Das war noch ziemlich neu oder noch nicht so, dass es jeder hatte. Und die Idee, Menschen, die zufällig in der Nähe eines Betroffenen mit Herz-Kreislauf-Stillstand sind, die zu aktivieren und dorthin zu schicken, die ist natürlich fantastisch. Also ich habe Erfahrungen in der Notfallmedizin gesammelt seit 1989. Da habe ich angefangen, damals im Roten Kreuz als Rettungshelfer im Rettungsdienst. Und die Erfahrungen, die ich erlebt habe, die waren furchtbar, weil wir eine immer bessere professionelle Versorgung haben durch Rettungsdienst, Krankenhaus etc. Und aber Menschen mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand, das sind ja sehr häufige Notfälle, einfach viel zu spät erreichen. Also es gibt ja in Deutschland Hilfsfristen, in jedem Land ein bisschen anders, aber so grundsätzlich kann man sagen, zwischen 10 und 15 Minuten trifft der Rettungsdienst ein, in den Großstädten auch schon teilweise nach 8 oder 9 Minuten. Aber das ist einfach wenige Minuten zu spät. Wenn man einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, dann ist eigentlich schon ein irreversibler Schaden im Zentralnervensystem, im Gehirn eingetreten. Und mir Profis denken dann immer, wenn wir jetzt nur schon 5 Minuten früher gekommen wären, und genau sowas kann man erreichen, indem man Menschen orten kann, die eben zufällig in der Nähe sind, die die Maßnahmen durchführen können, die nötig sind, bis der Rettungsdienst eintrifft. Das hat mich damals total fasziniert, die Idee. Und dann, damals war ich noch an der Uniklinik Dresden tätig, habe ich eigentlich wirklich Feuer gefangen, habe so ein langes Gespräch mit dem Per Scholling aus Dänemark da geführt und habe überlegt, wie kriegen wir dieses System nach Dresden. Das war damals meine Vision. Und ja, einige Jahre später war ich dann in Freiburg und so ist es dann gekommen, dass ich dann dafür gekämpft habe, dass das System in Freiburg etabliert wird. Und das haben wir 2018 im Sommer gestartet. Also ist auch schon ein paar Jahre her.
Und wie groß ist Ihr Team heute und wer wirkt da alles daran mit? Weil es ist ja auch viel Technik im Spiel.
Naja, das Team ist, wenn man die hauptberuflichen Kräfte sieht, ganz klein. Wir sind ein kleiner Verein. Wir haben aber nur Mitglieder, die wirklich sich aktiv einbringen. Es sind nicht mal 100 Mitglieder. Wir sind aber in 7 Bundesländern aktiv und wir sind derzeit in 80 Gebietskörperschaften, also kreisfreien Städten oder Landkreisen, etabliert, angeschlossen an die dortigen Leitstellen. Und das System wächst sehr schnell. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir sehr, sehr intensiv weiterentwickeln. Und das ist so was ganz Wichtiges, weil, wenn wir jetzt vorhin schon gehört haben, man hat eigentlich nur eine Reaktionszeit oder muss mit der Wiederbelebung beginnen, bevor der Rettungsdienst da ist. das ist nicht allein entscheidend, sondern es zählt eigentlich jede Sekunde. Ich habe so 3 bis 5 Minuten etwa ohne perfundierenden Rhythmus. Also wenn kein Sauerstoff ins Gehirn kommt, ist nach 3 bis 5 Minuten kommen die ersten irreversiblen Schäden. Und das heißt, es ist sinnvoll, dass nach 5 Minuten spätestens die Wiederbelebung beginnt. Und das war auch so unser Ziel, als wir gestartet haben. Wir wollen den Ersthelfer nach 5 Minuten da haben. Und dann fragt man sich natürlich, wären auch 4 Minuten möglich? Und wenn man 4 Minuten erreicht, fragt man sich vielleicht 3,5 Minuten. Und um dieses System so weiterzuentwickeln, braucht man natürlich sehr viel Aufwand betreiben und forschen und entwickeln. Und genau das ist das, was wir im Kerngeschäft jeden Tag machen.
Gutes Stichwort, Aufwand und Entwicklung. Das bedeutet ja auch, es ist teuer, es kostet alles Geld. Wie finanziert sich das Projekt denn? Sie sind ein Verein. Was sind da Ihre Einnahmequellen?
Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das ist richtig. Das heißt, wir können nicht mehr einnehmen, als wir ausgeben. Das macht aber auch nichts, weil wir finanzieren uns über Spenden, Zuwendungen und die Gebiete oder die Regionen, die angebunden sind. Da gibt es Lizenzgebühren, die bezahlt werden, jährliche Gebühren. Die sind gar nicht groß. Das ist also eine der günstigsten Interventionen, die man machen kann, um einen Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand zu retten. Wenn ich da mal so dran denke, was wir auf der Intensivstation jeden Tag machen, so 4 Wochen Beatmung auf der Intensivstation bei einem Patienten, der reanimiert wurde, das kostet dann mal schnell 50.000 Euro und mehr. Ja, es gibt einzelne Therapien, die schon sehr intensiv sind, und für 50.000 Euro kann man unser System im Regelbetrieb in den meisten, je nach Größe des Landkreises, in den meisten Regionen 2 Jahre lang laufen lassen. Also das sind wirklich geringe Kosten. Aber das, was wir dann einnehmen, das stecken wir in die Forschung und Weiterentwicklung. Wir haben im Vereinsvorstand, ein gemeinnütziger Verein, hat einen gewählten Vorstand, und da ist der ganz große Fokus auf Menschen, die in der täglichen Versorgung den Herz-Kreislauf-Stillstand kennen, aus dem Rettungsdienst, aus Rettungsleitstellen oder aus dem Klinikbereich. Und im Vorstand haben wir einige Forscher, die an Universitäten tätig sind und die diese Ideen, diese Idee mit der App mitgenommen haben in Forschungsprojekte. Und man kann auf unserer Webseite regionallebensretter.de einfach mal auf den Punkt Forschung gehen. Da stehen auch alle wissenschaftlichen Publikationen, die wir so verfasst haben. Da sind sehr viele drin, und ich kann schon jetzt versprechen, das hört nicht auf, weil wir haben, glaube ich, ein gutes System, aber ich bin nie zufrieden. Wir wollen natürlich nächstes Jahr immer noch ein bisschen besser sein als dieses Jahr. Und das ist uns bis jetzt gelungen, und ich glaube, das werden wir so auch fortsetzen.
Spenden sind wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, damit es weitergehen kann und das auch ausgebaut werden kann, denke ich. Gibt es denn auch Unterstützung?
Ja, wir haben auch. Ja? Also wir haben auch Regionen, in denen sich einfach engagierte Bürgerinnen und Bürger an uns wenden und sagen, ich habe davon gehört, Mensch, kann man dieses System nicht bei uns etablieren? Und nicht immer kommt da ein öffentlicher Auftrag, sondern wir haben in einigen Regionen angefangen, einfach mit Crowdfunding, mit teilweise auch Unterstützung durch Stiftungen oder größere Spenden und teilweise aber auch ganz viele Kleinspenden, die es uns ermöglicht haben, in der Region das System zu etablieren. Und das machen wir auch gerne, weil die politischen Wege, so ein System zu etablieren, die sind je nach Bundesland, je nach Region sehr unterschiedlich, aber meistens sehr lang. Das geht über Monate bis teilweise brauchen wir Jahre von Erstgespräch bis angebundener Region.
Das hätte ich nämlich als nächstes gefragt, wie die Unterstützung aus der Politik aussieht, weil eigentlich das Interesse an einer besseren Notfallversorgung ist ja auch bestimmt da groß.
Ja, natürlich. Also ich rede sehr gerne mit den Politikern, Kommunalpolitikern, Landespolitikern, Bundespolitiker. Das macht Spaß, weil die erkennen dieses Problem. Ist ja auch nicht schwer zu verstehen. Wir haben ja über 50.000 Fälle jedes Jahr, in denen ein Mensch einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb vom Krankenhaus erleidet, wo dann der Rettungsdienst alarmiert wird, hinfährt und mit der Reanimation beginnt. Nur mal so zum Vergleich. Es sind 3.000 Verkehrsunfallstote, 50.000 Mal Herz-Kreislauf-Stillstand. Das ist fast der Faktor 20. Also ein sehr, sehr häufiges Problem. Und die Überlebensrate, die hat sich in den letzten 3 Jahrzehnten eigentlich kaum geändert. Da liegen wir bei 10% oder knapp 11%. Das ist viel zu wenig. Und das liegt nur daran, dass die Versorgung zu spät beginnt. Und das können wir ändern. Und wenn ich das einem Landrat erzähle, einem Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten, das verstehen die. Und die sind auch bemüht und engagieren sich dafür, für die Bürgerinnen und Bürger, für die sie eben ja auch ein Amt innehaben. Aber das Problem ist, dass diese Ersthelfer-Alarmierungssysteme nicht in den Landesgesetzen drinstehen. Also in den meisten steht nichts dazu drin. Jetzt gibt es einige wenige Landesrettungsdienstgesetze, wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder jetzt Thüringen, Sachsen, da steht auch was drin. Da gibt es eine Legitimation für Ersthelfer-Alarmierungssysteme. Und dann schreibt der Gesetzgeber da sowas rein, wie die Kosten können von den Kostenträgern übernommen werden. Und dann sagen die Kostenträger, ja, schön, dass da drin steht, dass die übernommen werden können. Das machen wir aber nicht, weil wir müssen es nicht. Ja. Und die sagen dann sogar, wir dürfen es gar nicht, weil wenn wir es nicht müssen, dann dürfen wir es nicht. Wir dürfen nicht einfach so überlegen, was wir bezahlen und was nicht. Und das ist eine ganz prekäre Situation, weil wir in allen Bundesländern ständig drüber nachdenken, werden die Hilfsfristen eingehalten, brauchen wir vielleicht noch eine Rettungswache mehr, einen Notarztstandort mehr, jetzt kommt der Telenotarzt überall, so Telekonsultationen durch Notärzte, sind alles tolle Innovationen, kosten aber wahnsinnig viel Geld. Und es ist schon frustrierend, wenn so eine Innovation oder so ein System, es ist gar keine Innovation mehr, es ist jetzt echt ein alter Hut, es stand schon 2021 in den internationalen Leitlinien. Jede Region in Europa soll bitteschön bei jedem vermuteten Herz-Kreislauf-Stillstand Ersthelfende über eine App alarmieren. Das steht da einfach mal seit 4 Jahren drin. Und trotzdem kriegen wir es nicht auf die Reihe, das flächendeckend zu etablieren. Nicht zuletzt auch deswegen, weil gar nicht klar ist, liegt es in der Verantwortung der Kommunalpolitik oder der Landes- oder der Bundespolitik. Ist das denn das Land zuständig? Für den Rettungsdienst sind die Länder zuständig? Oder ist es eine Gesundheitsleistung, die eigentlich übergeordnet, wo der Bund sich mal kümmern sollte? Und das ist das, was wir in den nächsten Jahren, glaube ich, lösen müssen. In den Gesprächen mit der Politik und ja, mit den Krankenkassen. Und da müssen wir, glaube ich, zu einem Ergebnis kommen.
Da macht es der Föderalismus vielleicht auch gerade wieder sehr kompliziert in Deutschland. Ja.
Definitiv.
Gucken wir doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf die Zahlen. Wie viele Regionen sind denn inzwischen mit an Bord bei Ihrem System?
Ja, also Stand heute sind es 80 Landkreise und kreisfreie Städte. Und ja, vor einem Jahr waren wir bei 40, hatten wir gerade die 40 geknackt. Jetzt kommt natürlich so auch ein Faktor dazu, der uns wirklich geholfen hat. Wir haben eine ganz große, ich glaube, es ist wirklich die größte Studie weltweit, prospektive Multicenter-Studie, in der wir den Effekt eines solchen Systems auf die Überlebensrate untersuchen, die HEROES-Studie. Die ist angelaufen letztes Jahr im Januar und da haben wir von Januar bis August in 11 Regionen in Deutschland, also wirklich auch mehrere Bundesländer, geschaut, 8 Monate lang, wie ist die Überlebensrate nach Herz-Kreislauf-Stillstand. Und dann haben wir das System angeschaltet, so auf Knopfdruck, alles lange vorbereitet, angeschaltet und 3 Monate lang ganz forscht, wirklich Werbung gemacht, registrier dich als Helfer bei den entsprechenden Personengruppen in den Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Feuerwehren, Hilfsorganisationen und haben dann sehr schnell die Helferzahl hochgetrieben und dann wieder seit 1. Januar diesen Jahres bis 31.8., also vor 3 Tagen, ist die Studie zu Ende gegangen. Zweite Datenerhebung und wollen natürlich jetzt schauen, überleben jetzt mehr Patienten, wenn es das App-System in diesen 11 Regionen gibt. Und das hat so einen Sogeffekt gehabt. Also wir erleben ganz oft, dass wenn in einem Landkreis so ein System etabliert wird, dann werden natürlich durch Presseaktivität und die Leute reden miteinander, dann werden die Nachbarlandkreise auch drauf aufmerksam und dann erreichen uns oft Anfragen aus den Nachbarregionen und natürlich stellen wir da unser System gerne vor und gibt natürlich nochmal so Booster-Effekte, wenn man, also vor allem, wenn man über kleine Leitstellengrößen redet, die nur 250.000 oder 500.000 Menschen erreichen, wenn dann der Nachbarlandkreis mit dazu kommt, dann werden natürlich durch die Ein- und Auspendler immer mehr Menschen in dem System sein, die potenziell zur Verfügung stehen. Und das ist ja auch so ein Grundsatz bei uns, dass wenn man sich in einem der 80 Landkreise oder kreisfreien Städte registriert in der App, dann kann man in allen Regionen alarmiert werden. Also es gibt da keine Kreisgrenzen oder Einschränkungen oder so. Also der Helfer, der sich in Dresden registriert, der kann in Stuttgart oder in Düsseldorf alarmiert werden oder in Göttingen oder in Konstanz am Bodensee.
Man sieht das auch auf der Karte auf Ihrer Website sehr schön, dass das eigentlich von Freiburg aus wirklich wie so ein Lauffeuer sich gerade verbreitet. Ja, Also es spricht sich rum und es werden immer mehr.
Ja, und das muss man natürlich auch jetzt mal sagen. Viele schimpfen ja immer auf die Politik, weil vieles lang dauert. Ja, das stimmt, es dauert vieles lang. Aber wenn man einen langen Atem hat, dann, ja, also ich bin immer sehr glücklich, wenn wir einen Landkreis erschließen und dann kommt der Landrat oder die Landrätin aus dem Nachbarlandkreis und sagt, könnt ihr mir das mal vorstellen? Ich habe davon gehört. Und wenn wir dann das System vorstellen, dann haben wir noch selten erlebt, dass jemand sagt, ich mag das nicht oder ich sehe das nicht ein. Das leuchtet eigentlich jedem ein.
Ja, absolut. Wenn man damit Leben retten kann, dann ist es ja auch jeden Cent wert. Jetzt ist es ja leider so, dass Erste Hilfe allein manchmal auch nicht ausreicht, sondern man braucht noch technische Hilfsmittel. Dafür gibt es ja diese automatisierten externen Defibrillatoren. Da ist ja auch ein Kataster dafür in Ihre App schon integriert. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wie genau man sich das vorstellen muss?
Ja, klar. Also man hört in diesem Zusammenhang mit den Apps immer den Begriff Smartphone-basierte Ersthelferalarmierung. Der wurde mal geprägt, so vor einigen Jahren. Und das möchte ich gleich mal vorwegnehmen. Das System Region der Lebensretter ist keine App, sondern es ist ein System. Und das denkt immer aus der Sicht des Patienten. Wenn ein Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, was braucht er dann, um zu überleben? Also da kommt ja nach 8, 9, 10, 15, 17, wie auch immer Minuten, kommt der Rettungsdienst. Wenn die kommen, ich glaube, das kann man relativ pauschal sagen. Wir haben einen guten Rettungsdienst, wir haben gut ausgebildetes Personal. Die Krankenhäuser kann man auch drüber streiten. Aber ich glaube, die Postreanimationstherapie auf den Intensivstationen in Deutschland läuft gut. Aber bis zum Eintreffen Rettungsdienst passiert nichts. Und wenn wir jetzt ein System schaffen wollen, mit dem wir genau diesen Patienten die Hilfe, die bis jetzt das Problem war, zuteilkommen lassen, dann müssen wir überlegen, was braucht der Patient. Also er braucht nach wenigen Sekunden idealerweise wirklich durch die Augenzeugen des Kreislaufstillstands Herzdruckmassage. Wenn man Herzdruckmassage macht, dann stellt man sofort oder ganz schnell innerhalb weniger Sekunden eine zumindest mal Basisversorgung des Gehirns mit Sauerstoff wieder her. Und dann kommt ein bisschen Blut ins Gehirn und bringt ein bisschen Sauerstoff da rein. Und wenn man das noch besser machen will, dann geht man zu den Hilfsorganisationen, macht mal so einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Rotkreuzkurs. Ja, also das lernt man ja dann mit Beatmung. Beatmung und Herzdruckmassage sorgen dafür, dass noch mehr Sauerstoff ins Gehirn kommt. Und dann liegt jetzt aber bei 20-25% der Patientinnen und Patienten ein Herztrauma-Flimmern vor. Also das ist ja letztendlich nur eine Herzrhythmusstörung, die dafür sorgt, dass kein Blutfluss entsteht. Aber das Herz arbeitet ja, das ist nur unkoordiniert. Und ja, dafür brauche ich einen Defibrillator. Und die erste Defibrillation, der Zeitpunkt der ersten Defibrillation, für jede Minute, die das früher erfolgt, habe ich eine deutlich bessere, etwa 10% bessere Chance, dass die Defibrillation erfolgreich ist, dass wieder ein Eigenrhythmus kommt. Und deswegen hat man ja vor vielen Jahren, also ging ja in den USA schon in den 70er Jahren los mit solchen öffentlich verfügbaren AEDs, automatisierte externe Defibrillatoren. In Deutschland gibt es das auch schon seit einigen Dekaden. Ich darf mal erinnern an so Projekte wie Münchner U-Bahn mit den AEDs. Das ist toll. Wir wissen aber leider aus vielen internationalen Studien, dass selbst wenn es eine hohe AED-Dichte gibt, wie zum Beispiel in den Niederlanden, in Schweden, Dänemark, auch Italien haben eine gute AED-Dichte, selbst dann kommen die Geräte quasi nie zum Einsatz. Eine Studie aus Dänemark, die ist noch nicht so wahnsinnig alt, hat gezeigt, bei allen Fällen, wo der Rettungsdienst hinfährt, mit der Reanimation beginnt, da sind weniger als 5% der Fälle schon so ein Laiendefibrillator zur Anwendung gekommen. Und das, obwohl die Geräte weniger als 500 Meter entfernt sind. Jetzt könnte man sagen, wir brauchen so ein Register, ne? Also dass ich vielleicht das Handy aufmache und in Google Maps nachschaue oder Apple-Karten oder OpenStreetMap, irgendwo müssen die Geräte eingezeichnet sein. Ja, das funktioniert auch nicht, weil die Laien, die Augenzeugen eines Herz-Kreislauf-Stillstands, die denken in einem Notfall nicht dran, irgendwie eine App aufzumachen und zu schauen, wo ein Defi steht. Und ich möchte das auch gar nicht, weil ich möchte, dass die direkt dabei sind, dass die vor allem Herzdruckmassage machen und das leitlinienkonform, also 5-6 Zentimeter tief drücken, 100-120 Mal pro Minute und das mit möglichst wenig Unterbrechungen. Und wenn die jetzt wegrennen, einen Defi holen, dann stirbt der Patient. Also muss das jemand anders machen. Und das ist wirklich, wie Sie, so fangen wir an zu denken, auch mit der App. Also wir alarmieren Ersthelferinnen und Ersthelfer, die sich in der Nähe befinden. Und wenn wir da mehr als einen finden, dann ist immer ganz klar, also erstens, wenn wir nur ein oder zwei Helfer haben, schicken wir die immer zum Patienten. Die sollen nicht in Defi und die sollen beim Patienten Herzdruckmassage machen und Beatmung. Wenn wir drei Helfer haben, dann können wir doch drüber nachdenken, dass ein Helfer über sein Handy zum nächsten Defibrillator geleitet wird, den abholt und dann zum Patient kommt. Und da ist wiederum jetzt auch dann, als wir damit angefangen haben, auch Defi-Standorte zu katalogisieren, dann haben wir uns überlegt, was ist denn, wenn der Helfer, der dem Patient am nächsten steht, den Umweg geht und den Defi holt, so wie es in Skandinavien zum Beispiel in einigen App-basierten Ersthelfersystemen üblich ist, dann gibt es da Verzögerungen. Und da gibt es zwei Arbeiten aus Skandinavien und aus der Schweiz, die uns gezeigt haben, die Verzögerung, wenn so ein Ersthelfer einen Umweg läuft, einen Defi holt, das sind in der Regel zwischen 2 und 10 Minuten ein Umweg, je nachdem, ob der zu Fuß oder im Auto oder unterwegs ist und ob der Defi dann draußen hängt oder im Gebäude. Aber das sind echt Verzögerungen von mehreren Minuten. Also müssen wir unser System, und da waren wir schon bei der ersten Weiterentwicklung, so konfigurieren, dass auf jeden Fall der Helfer, der den Patienten als Ersten erreichen kann, immer direkt dorthin geleitet wird. Weil die Herzdruckmassage viel wichtiger ist als die Defibrillation. Aber das geht jetzt schon sehr in die Technik. Und ja, natürlich haben wir ein AED-Netzwerk angebunden. Das ist übrigens auch von einem Mitglied unseres Vereins programmiert worden, entwickelt worden. Und das ist hervorragend, weil es nicht nur Standorte von Defibrillatoren erfasst, sondern weil auch die Zeiten öffentlichen Zugangs erfasst werden. Also wenn da ein Defi im Freibad ist, dann steht da irgendwie in der Datenbank Mai bis September. Oder wenn der Defi in der Shopping Mall ist, dann 10 bis 20 Uhr. Und was noch toller ist, als wir angefangen haben, die Defis zu kartografieren, da sind immer mehr auch Besitzer von Defibrillatoren, es können Privatpersonen sein oder Besitzer von Shops oder auch größere Firmen, auf uns zugekommen und gesagt, wir haben so einen Defi, der hängt drin. Gibt es eine Möglichkeit, würde euch das helfen, wenn wir den draußen ans Gebäude hängen? Und auch dafür haben wir ein Konzept und wir können auch, wir als Verein, sind auch in der Lage, Defi-Standorte selber zu erschließen. Dann nehmen wir Spenden entgegen, dann hängen wir Defis auf und wir betreiben die nicht nur, führen also auch die Wartung regelmäßig durch, sondern wir versichern die auch gegen Vandalismus und Diebstahl und machen es damit möglich, dass mehr Geräte eben 24/7 verfügbar sind, weil der Herz-Kreislauf-Stillstand, der tritt nicht zwischen 10 und 20 Uhr auf, sondern der kommt auch mal um 24 Uhr oder morgens um 3 vor. Und auch dann wollen wir, dass ein Ersthelfer eine ID kriegt. Und in unserer App schicken wir grundsätzlich Ersthelfer, die einen Alarm annehmen, nur zu einem AED, wenn der zu diesem Zeitpunkt auch verfügbar ist. Den würden wir dann nicht um 23 Uhr in die Shopping Mall schicken, Defi abholen, wenn da die Tür zugeschlossen ist.
Ja, also das System ist wirklich intelligent und holt immer das Beste für den Patienten raus. Ja, das ist
ja, und das ist wichtig, dass man es vom Patienten ausdenkt, nicht von den Entwicklern, die sagen, wir machen jetzt mal eine App. Es ist nicht einfach eine App. Und wir schicken auch nicht den nächsten Helfer, sondern das war übrigens auch was wir in den ersten Jahren schon gelernt haben, wenn jemand 300 Meter vom Einsatzort entfernt ist, dann ist das nicht nah, sondern es geht nicht um die Entfernung Luftlinie in Metern, sondern es geht darum, um die Zeit, in der er beim Patient sein kann. Und wenn er 300 Meter entfernt ist und sitzt auf dem Fahrrad, dann kommt er sehr schnell, ist er aber Fußgänger, dann kann es sein, dass es lange dauert. Und wenn der Fußgänger auf der einen Reihenseite ist und der Notfallort auf der anderen, dann sind es vielleicht nur 100 Meter, aber der kommt da gar nicht hin. Und deswegen haben wir auch angefangen, das ist schon ein paar Jahre her, Routenberechnung für die Helfer durchzuführen. Und wir fragen von den Helfern, die sich in der Nähe des Notfallortes befinden, auch die Standorte ab und fragen die, kannst du jetzt einen Einsatz übernehmen? Und wenn ja, kommst du zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Und basierend auf der Antwort führen wir dann individuelle Routenberechnungen durch und vergeben dann die Aufträge zum Patient gehen oder ein ID holen oder den Rettungsdienst einweisen an die Helfer entsprechend der sortierten voraussichtlichen Fahrzeiten. Das hat uns auch, wir haben letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, gezeigt, mit so einem Algorithmus sind wir noch wesentlich schneller geworden. Also wir haben damit die mittlere Eintreffzeit um 1,5 Minuten reduzieren können.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade der ländliche Raum, wo die Wege eh weit sind, auch nochmal eine besondere Herausforderung sind, oder? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das ist eine Herausforderung, aber wenn ich jetzt mal so international schaue, dann gibt es Systeme, da darf jeder mitmachen. Schauen wir mal zum Beispiel nach Schweden, die haben extrem hohe Ersthelferdichten. Und wir haben auch festgestellt, dass die Dichte von Ersthelfern pro Quadratkilometer gar nicht so groß sein muss, wenn man einen gescheiten Algorithmus verwendet. Also auf dem Land machen wir es ja genauso. Da alarmieren wir Ersthelfer in der Nähe und dann ist der vielleicht 2,5 Kilometer entfernt vom Notfallort. Unser System kennt die voraussichtliche Fahrzeit des Rettungswagens. Nehmen wir mal an, die wäre jetzt 10 Minuten. Dann rechnet unser System für jeden Helfer aus, wird der vor dem Rettungsdienst eintreffen. Und wenn das der Fall ist, dann kriegt er den Job. Und wir erreichen mit so 1 bis 1,5 Ersthelfenden pro Quadratkilometer schon sehr, sehr gute Statistiken. Also in den ländlichen Regionen kriegen wir mit unserem System auch hin, dass in etwa 70-75% der Fälle, wenn alarmiert wird, wirklich ein Helfer gefunden wird, der den Einsatz auch annimmt. Und mit anderen Algorithmen, also jetzt nochmal auf Schweden, die haben im Mittel eine Eintreffzeit von 8 Minuten und das, obwohl die Ersthelferdichte 10-mal so groß ist wie bei uns in Deutschland.
Okay, Wahnsinn, ja. Vielleicht jetzt auch noch mal so als Aufruf, wer kann sich eigentlich alles als Ersthelfer registrieren? Das kann ja nicht jeder, der mal irgendwie einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, sondern da gibt es ja schon gewisse Anforderungen. Wie ist das in Ihrem System?
Also grundsätzlich kann man mal sagen, jedes System hat solche Mindestanforderungen. Also nicht ganz. In Deutschland jedes System hat irgendwelche Voraussetzungen. Es gibt Wissenschaftler, die propagieren, dass jeder, der möchte, mitmachen darf. Also Italien ist da so ein Beispiel, da gibt es ein System, da kann sich jeder registrieren, indem er die App runterlädt, dann ist er registriert. Wir finden das nicht sinnvoll, weil diese Systeme sind angebunden an Rettungsleitstellen. Und diese Rettungsleitstellen, wenn die alarmieren, dann schicken die Daten zu einem Rettungsdiensteinsatz, und zwar sehr dramatische Einsätze, an die Ersthelfer. Und die schickt man aktiv in Rettungsdiensteinsatz und das sollten Menschen sein, die gewisse Kenntnisse haben und Fertigkeiten und die diese 4 Minuten, bis der Rettungsdienst eintrifft, sinnvoll überbrücken können. Wenn jemand vor 20 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, natürlich ist es besser, dass dieser Mensch drückt, vielleicht auch falsch drückt, als dass gar niemand drückt. Das gilt aber für die Laienreanimation. Natürlich erklärt die Rettungsleitstelle im Rahmen des Notrufs dem Anrufenden, wie er die Reanimation durchführen soll. Wir wissen aber, dass die Qualität der Reanimation dann schlecht ist. Wir wissen, dass man direkt nach einem Erste-Hilfe-Kurs ganz gut reanimieren kann und 5 Jahre später nicht mehr oder schon 2 Jahre später nicht mehr. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir Menschen schicken, die aus den Gesundheitsberufen kommen, Pflegekräfte, MFAs, Ärzte, Zahnärzte, auch Medizinstudierende. Und wir schicken die Menschen aus den Hilfsorganisationen, die mindestens mal eine Sanitätshelferausbildung haben, die entsprechend geschult sind, die das auch regelmäßig auffrischen, die schicken wir. Was wir nicht machen, ist reine Laien ohne Einsatzerfahrung, die vielleicht die App runterladen, dann auch als aktive Helfer gemeldet sind, die aber... Und da gibt es jetzt keine harte wissenschaftliche Evidenz, muss ich zugeben, aber wir glauben, dass das nicht so effektiv ist. Es gibt aber auch Hinweise, nämlich in Berlin zum Beispiel gibt's ein System, da darf jeder mitmachen. Und wenn wir in die Ergebnisse reinschauen, die haben auch eine 11-fach höhere Ersthelferdichte als wir in Freiburg. Und trotzdem ist der Anteil der Einsatzübernahme sogar noch ein bisschen geringer als bei uns in Freiburg. Und daraus lässt sich schließen, dass wenn wir keine Mindestaufnahmekriterien hätten, dass wir dann zumindest wahrscheinlich nicht eine höhere Einsatzübernahme kriegen würden. Und deswegen haben wir gesagt, lassen wir die Helfer lieber raus. Das sind also reine Laien, die gar keine Einsatzerfahrung haben, sind wahrscheinlich auch die einen höheren Nachbetreuungsaufwand haben, die eher dann irgendwie posttraumatische Belastungsstörungen kriegen oder den Einsatz schlecht verarbeiten. Und deswegen sind die bei uns eher draußen. Die brauchen wir nicht. Und wir haben immer gesagt, wenn wir mal feststellen bei unseren Evaluationen, dass wir zu wenig Helfer haben, dass wir irgendwie Faktor 10 brauchen, dann müssen wir darüber nachdenken, die Mindesteintrittskriterien abzusenken. Aber so sind wir in keiner Region, diese Probleme haben wir nirgends.
Ich denke, da ist auch noch Riesenpotenzial. Das heißt, auch alle, die jetzt zuhören, in medizinischen Berufen arbeiten oder Medizin studieren, können sich auf jeden Fall registrieren als Ersthelfer.
Absolut. Also man kann auf unserer Webseite auf Region der Lebensretter gehen und dann auf den Punkt Mitmachen klicken. Da steht, was man erfüllen muss. Und dann lädt man sich die App Region der Lebensretter 3.0 und registriert sich Name, Vorname, Handynummer, E-Mail, akzeptiert die Bedingungen, Datenschutz etc. und lädt einen Qualifikationsnachweis hoch und dann wird man freigeschaltet. Und übrigens, es gibt ja auch noch andere App-Systeme. Wir haben im Deutschen Rat für Wiederbelebung in der AG Smartphone rettet Leben jetzt gerade kürzlich erst eine Deutschlandübersicht gemacht. Die findet man auf der Webseite des GRC unter grc-org.de. Die Übersichtskarte Ersthelfersysteme. Und wenn irgendeine Ärztin, irgendein Arzt, ein Krankenpfleger, eine Medizinstudentin irgendwo in Deutschland wohnt und nicht weiß, gibt's so eine App bei mir, dann kann man einfach da draufklicken und klickt auf seinen Landkreis und dann steht App XYZ und da kann ich mich so und so registrieren. Und ja, jeder, der qualifiziert ist, ist eingeladen. Ich kann wirklich jeden ermutigen, da auch mitzumachen. Das ist nicht wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, dass man dann samstags dreimal alarmiert wird, sondern so in unserem System ist so die durchschnittliche Alarmfrequenz so 4 pro Jahr. Also das ist jetzt nichts, wenn man jetzt irgendwie 2 Wochenenden arbeiten muss im Monat, wo man sagt, oh, und dann jede Samstagnacht zweimal raus. So ist es nicht, sondern man kommt zum Einsatz, wenn in der Nachbarschaft jemand ganz dringend Hilfe braucht. Und dann ist man meistens 10 Minuten später wieder frei. Also man fährt dorthin oder rennt dorthin und fängt mit der Herzmassage an. Und wenn der Rettungsdienst kommt, dann übergibt man den Patient und kann auch wieder nach Hause gehen. Und hat ein Leben gerettet.
Absolut. Und umso wichtiger ist es auch, dass das flächendeckend eingeführt wird. Genau. Sie haben eben schon kurz diese anderen Apps, die es gibt, angesprochen. Das heißt, man ist auch nicht in einer Konkurrenzsituation, sondern die ergänzen sich auch in den verschiedenen Regionen Deutschlands, um möglichst eine flächendeckende Versorgung zu erreichen, auch künftig.
Ja, ich sehe das sportlich. Also ja, ein bisschen Konkurrenzsituation ist schon da. Es gibt kommerzielle App-Betreiber, die das, ja, da muss halt auch irgendwo eine Rendite kommen. Aber kein Problem und wir werden auch immer wieder angesprochen, warum gibt's nicht nur eine App? Da sage ich mal ganz einfach, wer soll denn das entscheiden? Wir haben ja kein Königreich, wo ein Mensch ganz oben sitzt und diese Entscheidungen fällt. Ist ja noch nicht mal klar, ob das jetzt eine Landes- oder Bundes- oder eine kommunale Entscheidung wäre. Dann werden wir immer wieder gefragt, kann man die Apps nicht zusammenschalten? So einfach ist es nicht. Aber es ist überhaupt kein Problem, was es gibt insgesamt überregionale Ersthelfer-App-Systeme in Deutschland eigentlich meines Wissens 4. Und ich habe alle diese 4 Apps auf dem Handy und das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich in einer anderen Stadt bin und eine andere App dort alarmiert, dann hupt halt eine andere App auf meinem Handy. Dann bin ich genauso bereit, da hinzurennen und Herzdruckmassage zu machen.
Absolut vorbildlich, ja. Gibt es denn manchmal auch schon Rückmeldung von Rettungsleitstellen oder Ärzten oder auch Krankenhäusern, dass wirklich schon Leben gerettet werden konnten aufgrund des Systems? Haben Sie da schon mal persönliche Rückmeldung bekommen?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, unser System ist mit den angebundenen Rettungsleitstellen über eine Schnittstelle verbunden und da kommen Daten aus Rettungsdiensteinsätzen. Und da kommen im Alarmfall, kommt da auch eine Adresse von dem Patient und ein Name. Und der erscheint dann bei dem Helfer, der den Alarm annimmt und der die Aufgabe bekommt, dorthin zu rennen. Und dann wird der wieder gelöscht, wenn der Einsatz beendet ist. Und ich sehe in dem Backend-System, wenn ich da reinschaue, keine Namen von Geretteten. Und demnach ist es nicht so einfach herauszufinden, was da passiert. Aber auf der anderen Seite bin ich ja in der Klinik tätig und wir haben in allen Regionen beteiligte Kliniken, die immer wieder, und das ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, schon echt häufig, die dann Patienten bekommen, die reanimiert wurden und wo dann auf dem Notarztprotokoll draufsteht, da war hier Region der Lebensretter als erster Helfer da und dann reden wir auch mit solchen Patienten und man ist natürlich, wenn man so ein System etabliert, auch so ein bisschen wachsam und schaut, was passieren dafür Einsätze. Ich finde sowas fantastisch. Also wenn ich überlege, ich kenne jetzt eine ganze Menge Menschen, die übrigens alle nicht alt und gebrechlich, sondern jung und im Leben stehend einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatten und durch die App quasi gerettet wurden. Das motiviert uns unglaublich, da weiterzumachen. Ja, also jetzt gestern zum Beispiel hatten wir Kickoff in Düsseldorf, da war der Start dort in dem System. Und letzte Woche, da war das System noch gar nicht aktiv, aber wir hatten die Schnittstelle zur Leitstelle schon zu Testzwecken im Probebetrieb geöffnet. Und letzte Woche Mittwoch ist ein Alarm gekommen und da war, obwohl wir noch gar nicht viele Helfer dort haben, nach 2 Minuten der Ersthelfer da und hat einfach mal einen Mitte-50-Jährigen gerettet. Und das ist fantastisch, wenn man sowas mitkriegt. Ich meine, was für Bemühungen müssen wir auf so einer Intensivstation betreiben, um einen Schwerkranken dann in der Regel zu retten. Und da, also, wenn das wirklich diese 3-4 Minuten Überbrückung, wenn das ein Leben retten kann, dann frage ich mich schon jeden Tag, warum machen wir das noch nicht überall?
Ja, welche Hürden sehen Sie denn noch jetzt, um eine flächendeckende Versorgung zu erreichen? Was steht da vielleicht noch im Wege? Was für Herausforderungen warten da noch?
Ja, also die wichtigste Voraussetzung wäre die Festlegung, dass die Kosten für diese Systeme, und da reden wir, wie gesagt, über verschwindend geringe Beträge. Also ich kenne ja ganz andere Interventionen, so wenn man so Krankenhauswesen überschaut. Die Kosten müssen übernommen werden, und zwar entweder vom Land oder vom Bund oder von den Kostenträgern, oder vielleicht müssen die sich die Kosten reinteilen. Es gibt verschiedene Überlegungen. Die letzte Bundesregierung hatte die Überlegung, diese Kosten vielleicht über das SGB-V zu finanzieren. Auch das ist denkbar. Ich sag nur, da müssen jetzt wirklich schnell Entscheidungen mal gefällt werden. Im Oktober diesen Jahres wird die nächste Version der internationalen Leitlinie für die Reanimation veröffentlicht. Das sind immer so Sprünge von 5 Jahren. Jetzt waren es gerade 4 Jahre wegen der Pandemie. Sind die letzten Leitlinien etwas verspätet publiziert worden. Aber das muss doch dann möglich sein, dass wir dann irgendwann mal alle Landkreise, und Stand heute ist es etwa nur die Hälfte der Landkreise in Deutschland, die so ein System haben, dass wir in allen Landkreisen den Bürgerinnen und Bürgern diese Überbrückung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes spendieren, damit die einfach eine bessere Überlebensrate haben. Jetzt schauen wir mal. Also wir haben ja die HIRO-Studie jetzt vor 3 Tagen beendet, den Patienteneinschluss. Jetzt werten wir die Daten aus, und wir haben da deutlich über 2000 Patienten eingeschlossen. Und ich hoffe sehr, dass uns damit auch gelingt, Evidenz zu schaffen. Und dann können wir das vielleicht noch mehr mit Nachdruck fordern, dass die Politik hier auch für die Finanzierung Lösungen bietet.
Da sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse, und vielleicht hören uns ja auch gerade ein paar politische Entscheidungsträger zu und sehen jetzt den Handlungsbedarf, weil dass es wirkt, haben Sie, glaube ich, jetzt eindrucksvoll gezeigt und bewiesen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche Ihnen und dem Projekt weiterhin alles Gute.
Ja, vielen Dank. Danke auch von mir für das Gespräch.